wenn wir auf Regulatorik gucken, ist sie einfach momentan sehr fragmentiert. Das ist auch einfach historisch gewachsen. Alles wurde früher halt in einer linearen Welt geordnet. Und jetzt treffen sich Dinge plötzlich. Und das ist mal so ein Beispiel, was wir oft bringen. Es gibt eben einen Unterschied zwischen der Produktwelt und es gibt dann die Abfallwelt. Und an dieser Grenzfläche gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragestellungen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Gleiche in Grün. Heute geht es aus der Perspektive eines Logistikers ein wenig mehr upstream in die Liefer- und Wertschöpfungsketten, sprich irgendwo zwischen Rohstoff und Endprodukt. Und das wiederum mit Blick auf die Circular Economy. Denn zu Gast war bereits vor ein paar Wochen Nina Fechler. Nina ist Director Global Circular Economy Program bei Evonik. Evonik ist ein Big Player und meinem Eindruck nach in allen, oder sagen wir so gut wie in allen Branchen vertreten. Automotive, Personal Care, Healthcare, Construction und so weiter. Insofern ist der Impact auch gewaltig, den Evonik letzten Endes mit den Produkten hat. Wir haben mit Nina über die Einordnung des Begriffes und über die Philosophie der Circular Economy gesprochen. Denn es ist heute immer noch so, dass viele die Circular Economy mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und oder dem Recycling gleichsetzen. Und vor allem wird der Economy-Teil komplett ausgespart. Nina erklärt hierbei ihre eigene Rolle und den direkten Connect vor allem zur Business-Seite, als aber auch den Connect zu anderen Entitäten und Abteilungen des Unternehmens. Ganz konkret bedeutet das, dass sie in den Designprozess der Produkte einwirkt. Mitgedacht über alle Phasen hinweg, vom Rohstoff bis zum End of Life. Und natürlich ist dabei auch das Recycling ein Thema für Evonik und Nina selbst. Damit das nicht zu abstrakt ist, erklärt Nina den Impact von Evonik anschaulich am Beispiel eines Joghurtbechers. Überdies teilt sie mit uns auch ihre Sicht der Dinge auf die Regulatorik, die gegebenenfalls daraus resultierenden Treiber, den Fokus dessen und die Gaps, die noch vorhanden sind. Und natürlich haben wir auch über Ökosysteme gesprochen, dem Austausch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg. Warum das aus Sicht von Nina so wichtig ist und welche Möglichkeiten wir alle haben, Ökosysteme aufzubauen und zu pflegen, erfahrt ihr, wenn ihr weiter zuhört. Jetzt aber genug gesabbelt, gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Nina. Viel Spaß.
Moin Nina.
Hallo.
Wenn man dein LinkedIn-Profil durchguckt, die Stationen, in denen du schon gearbeitet hast und vor allen Dingen die wissenschaftlichen Abschlüsse, die du gesammelt hast, da drängt sich eine Frage auf, denn es fängt an mit einem Diplom, dann hast du promoviert, hast berufsbegleitend einen Master gemacht, dann Executive MBA. Was fehlt denn jetzt noch?
Ja, die Frage kommt öfter und das Stichwort Sammlung auch. Ich würde sagen, mal gucken. Ich habe, glaube ich, nach jedem der Abschlüsse gesagt, das war der letzte. Und irgendwann kam wieder was Neues hoch. Von daher, mal schauen.
Sehr gut. So, du bist Director Global Circular Economy Program bei Evonik. Erklär uns doch mal, was sich hinter diesem großen Titel verbirgt. Also, was machst du? Vielleicht auch einen kurzen Einblick in, was macht denn eigentlich Evonik? Denn wir wissen, was es ist, aber vielleicht nicht jeder und jede da draußen.
Ja, das ist immer auch eine spannende Frage, weil es ist gar nicht so einfach zu erklären, was die Evonik ist und macht, aber ich probiere es. Wir sind bekannt als ein Spezialchemiekonzern. Ich sage immer, wahrscheinlich seid ihr im Laufe des Tages schon mit diversen Produkten von uns irgendwie in den Austausch gekommen oder habt sie benutzt. Wir sind eine B2B-Firma. Das heißt, unsere Produkte werdet ihr so jetzt nicht im Regal finden, aber wir sind mit unseren Produkten drinne in zum Beispiel der Matratze, auf der man schläft, in den Duschgels, in den Reifen, also wirklich in verschiedensten Märkten. Und unsere Produkte machen andere Produkte besser oder geben ihnen die Eigenschaften. Das mal so ganz allgemein gefasst. Da sind wir wirklich, ich würde sagen, in fast allen möglichen Märkten unterwegs, die es so gibt. Was machen wir mit diesem Programm? Was ist Circular Economy? Wir haben begonnen mal mit dem Circular Plastics Programm. Das ist damals ein Fokus auf, wie der Name sagt, Kunststoffe gewesen, wo wir als Konzern gesagt haben, Circular Economy ist wichtig, da müssen wir uns einbringen. Das hat sehr viele Opportunitäten und es ist ein übergreifendes Programm für die gesamte Firma, also auch global, wo wir mit unseren verschiedenen Business Lines, so sind wir aufgeteilt, dann faktisch Business Development für eine Circular Economy machen, also wirklich Transformation treiben mit dem bestehenden Portfolio vor allem. Also wo können wir unsere Lösungen, unsere Produkte, unser technisches Know-how anwenden, um den Wertschöpfungsketten zu helfen. Und das hat sich dann über die Zeit gezeigt, dass eben Kunststoffe ein Teil davon ist, aber es doch wesentlich mehr ist als nur das. Und so sind wir zur Circular Economy gekommen.
Kannst du noch kurz einordnen? Evonik ist ja so mehr jetzt aus unserer Sicht natürlich gesprochen, aus der Logistik-Sicht relativ am Anfang der Liefer- und Wertschöpfungskette irgendwo. Ne? Also jetzt nicht, dass wir da, wir haben zwar Berührungspunkte mit Evonik indirekter Art und Weise, weil wir auch die Produkte, wo Evonik auch irgendwo drin ist, handeln müssen. Aber kannst du uns vielleicht auch noch mal kurz einordnen? Ich habe es jetzt schon in der Frage ein bisschen implizit gesagt, wo ihr euch genau verortet in dieser gesamten Lieferwertschöpfungskette bis halt hin zum Endkonsumenten?
Ja, genau. Also wir sind alles von, ich sag mal so, erstes Drittel bis irgendwo in der Mitte, teilweise aber auch dann doch sehr nah dran, auch im Downstream. Aber ich sag mal so gemittelt tatsächlich eher so zwischen den Rohstoffen und dem Endprodukt. Das kommt immer auf den Markt auch ein bisschen drauf an, wo wir dann genau dran sind. Aber wie gesagt, dadurch, dass ja unsere Produkte helfen, die Endprodukte besser zu machen, sind wir auf der einen Seite natürlich auch darauf angewiesen, Rohstoffe zu beziehen, die wir dann verarbeiten. Und unsere Produkte gehen dann wiederum rein in die Verarbeitungsschritte bis hin dann zum Endprodukt. Von daher mittig.
Und in dem Bereich kannst du vielleicht nochmal einen Ausblick darüber geben, in welchen Branchen ihr alles aktiv seid. Ich meine, ein bisschen hast du schon erklärt, aber einfach mal so einen Gesamtüberblick.
Genau, also wie gesagt, es ist sehr divers, aber die größten sind eigentlich im Mobility-Bereich, Automotive, im Personal Care, Healthcare-Bereich. Wir sind aber auch in Construction. Das sind so die größten, die natürlich auch nochmal viele Submärkte irgendwo haben. Ne? Aber man kriegt so einen Eindruck, glaube ich, dass es sehr divers aufgestellt ist.
Und wenn du jetzt nicht mit Menschen im Podcast darüber sprichst, was sind so klassische Aufgaben oder ja, Ziele, an denen du arbeitest innerhalb der Firma?
Genau, also auch das würde ich sagen, war Teil der Aufgabe damals. Ne? Also Circularity ist ja auch irgendwie ein weiter Begriff und ich glaube, jedes Unternehmen muss dann auch verstehen erstmal, was es für einen selber bedeutet. Wir haben uns positioniert als ein Enabler für die Transformation, wie ich schon sagte, mit unseren Produkten und Lösungen da in der Wertschöpfungskette zu helfen, verschiedene Ziele zu erreichen. Wir sind, wenn wir uns die Circularity angucken, gibt es verschiedene Treiber. Das sind vor allem einmal regulatorisch getriebene Veränderungen und auf der anderen Seite natürlich auch, welche Ziele setzen sich Unternehmen. Und da haben wir dann relativ schnell ein Augenmerk auf drauf geworfen, wie können wir das zusammenbringen und für uns dann sozusagen priorisieren, wo es zuerst kommt und wo die Möglichkeiten liegen und mit wem wir da arbeiten müssen. Von daher auf der einen Seite ist das, was wir machen, verstehen, was da auf uns zukommt und übersetzen in Business-Opportunitäten für eine Evonik, aber eben auch für die Wertschöpfungskette. Das heißt, sehr viel intern verstehen, lernen, Leute mitnehmen, aber genauso sehr eben auch extern. Also wir sind wirklich ganz viel auch im Thema Partnerschaften unterwegs, um da einfach gemeinsam solche größeren Fragestellungen zu adressieren, weil es einfach ein Unternehmen alleine eigentlich nicht lösen kann.
Was sind so deine Erfahrungen beim Sprechen über das Thema Circular Economy, weil wir in Deutschland nun ein Gesetz haben, was so ähnlich benannt ist, was einen sehr klaren Fokus hat.
Genau.
Ich habe vorher natürlich in der Vorbereitung geluschert, was du so vorher gemacht hast. Ich habe ein Video von dir gesehen, wo du dann auch ja richtigerweise sehr früh darauf hinweist, dass Circular Economy und Recycling natürlich Überschneidungen haben, aber eben das nicht alles ist. Was ist intern und extern? Wie nimmst du das oder wie wirst du wahrgenommen, wenn du über das Thema sprichst?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde auch sagen, das hat sich über die Zeit entwickelt. Was man generell, glaube ich, festhalten kann, ist, wie ich schon sagte, ne, jeder versteht da was anderes drunter. Schnell kommt man halt, Circular heißt gleich Recycling. Das heißt, ihr habt irgendwas mit Abfällen zu tun, was dann eben auch mit dem Wort Kreislaufwirtschaft deutsch geprägt die größte Schnittmenge hat, weshalb wir aber auch mittlerweile im Sprachgebrauch immer darauf achten, eben eigentlich auch nicht Kreislaufwirtschaft zu sagen, sondern wirklich Circular Economy, weil wir halt sagen, es hat nicht diesen ganz extremen Fokus nur auf das Thema Abfall und was macht man an der Stelle, sondern es ist halt wirklich wesentlich mehr. Es wird auch sehr oft synonym benutzt mit dem Wort Nachhaltigkeit oder Sustainability. Auch das versuchen wir immer so ein bisschen einzuordnen. Wir sagen immer, wenn wir Circularity und vor allem den Economy-Part bei der Circularity richtig machen, dann ist es auch nachhaltiger. Es ist aber nicht gleichzusetzen. Also es ist für uns wirklich ein integraler Geschäftsbestandteil in allen Bereichen, Transformation in allen Bereichen. Und wir reden da genauso über das Geschäft, wie man das sonst auch tun würde.
Das heißt, die Abgrenzung werdet ihr auch im rollentechnisch im eigenen Unternehmen natürlich haben. Ihr werdet wahrscheinlich eine eigene Nachhaltigkeitsmanagerin oder Manager haben an der Stelle und ein eigenes Team drumherum, die um das Reporting kümmert. Deine Aufgabe, um da nochmal explizit darauf hinzuweisen, ist tatsächlich der Ausbau von Circular Economy Themen businessseitig, das mitzubegleiten,
genau.
Das aufzubauen und aufzusetzen. Kannst du uns vielleicht auch einen Einblick darüber geben, wie so ein Tagesablauf aussieht? Also wahrscheinlich immer unterschiedlich, aber so ein bisschen Einblick darüber geben, was du so tagtäglich tust in dem Bereich?
Ja, gerne. Genau, wie du schon sagtest, also wir haben im Unternehmen auch schon bevor das Thema aufkam, natürlich verschiedene Bereiche, die sich da irgendwie mit beschäftigt haben und dann auch immer mehr gemerkt haben, dass es da Opportunitäten gibt. Das war auch, würde ich sagen, ein Schritt, um das Ganze erfolgreich machen zu können, das auch erstmal im eigenen Unternehmen zu sortieren. Also wer ist eigentlich an welchen Themen unterwegs? Wer guckt, wo drauf, wer hat welche Expertise, welche Schnittstellen, um das auch einfach ein bisschen zu sortieren. Also es gibt natürlich die Nachhaltigkeit, es gibt Kollegen, die im R&D-Bereich aktiv sind, es gibt die Kollegen, die in den Associations schon immer unterwegs waren und da natürlich auch ihre Netzwerke haben. Und wir kommen jetzt eben genau an diesen Teil rein, zu sagen, vor allem mit dem bestehenden Portfolio, mit bestehenden Lösungen, die wirklich nutzen in neuen Anwendungen, in neuen Märkten, um diese Transformation nach vorne zu bringen. Konkret heißt das, wir sind, wie gesagt, aufgeteilt in verschiedene Business Lines, die verschiedene Märkte und verschiedene Produktfokusbereiche haben. Und mit den Kollegen wirklich zusammenzuschauen, was habt ihr für Möglichkeiten, wo könnte man die anwenden? Wir kommen oft rein und versuchen diese, ich sag mal, externe Sicht nach innen reinzubringen. Also was passiert da draußen an den Märkten vielleicht auch eben oder gerade bei Unternehmen, die nicht unsere direkten Kunden sind oder nicht direkten Lieferanten? Was tut sich da? Wo geht da die Reise vielleicht hin? Was tut sich auch auf, wie gesagt, der regulatorischen Seite? Weil da sitzt man sehr schnell mal vor mehreren hundert Seiten Gesetzestexten, die man irgendwie für sich selber übersetzen muss und sagen muss, wo ziehen wir denn da eigentlich den Mehrwert raus? Mhm. Ja, das heißt, wir sind da ganz, ganz viel intern am gemeinsamen Lernen, würde ich sagen, und genauso sehr aber mit extern. Also ich sage immer so, ich glaube, am Tag sind wir immer mindestens so viel mit internen Kollegen im Austausch, wie wir das auch mit externen Partnern sind.
Und eine Frage noch darauf aufbauend, jetzt, ich meine, die haben wir jetzt schon implizit ein bisschen gestellt, aber ich will das auch noch mal kurz herausstellen. Ich habe dich auch auf einer Veranstaltung gesehen, wo du über das Thema Circular Economy gesprochen hast und du unterstreichst neben vielen anderen Dingen auch den ökonomischen Teil dessen. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich über Circular Economy rede, ich muss sehr viel aufklären, dass Circular Economy nicht unbedingt nur das Recycling beispielsweise ist und eben etwas mit Abfall zu tun hat. Und wir wollen den Planeten retten und verbessern. Das ist, kommt implizit irgendwie mit. Aber es ist eigentlich nicht die ursächliche Idee für der Circular Economy. Das ist sehr hart verlinkt. Aber es hat eine harte ökonomische Seite dessen. Und die hast du jetzt gerade in deinem täglichen Arbeitsablauf so ein bisschen beschrieben gehabt. Nichtsdestotrotz deine Erfahrung ins Innenleben der Evonik halt hinein, als aber eben auch extern. Wie viel Halbwissen haben wir denn noch bezogen auf die Circular Economy?
Ich glaube, das war natürlich am Anfang extrem unklar, was das eigentlich genau ist. Und man merkt, ich würde nicht sagen linear, sondern wirklich exponentiell, wie schnell sich sowas ändert. Also das, was wir teilweise vor einem halben Jahr gewusst haben, das überholt sich relativ schnell oder kriegt noch mehr Einblicke und wird, ich sag mal, nimmt Form an. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dieses Ganze auch greifbar zu machen an konkreten Beispielen. Aber eben auch für sich selber erstmal zu sortieren, worüber reden wir denn eigentlich? Und wir haben gesagt, es braucht da irgendwie auch klare Ziele. Und wir haben gesagt, wir machen das als gesamte Gruppe. Das heißt, wir haben auch ein übergreifendes Ziel uns definiert, nämlich bis 2030 dann jährlich 1 Milliarde mehr Umsatz zu machen mit zirkulären Lösungen. Das ist also sozusagen eine Sales KPI, wo wir halt auch sagen, da hat jeder die Möglichkeit, zu beizutragen. Und unterstreicht eben auch nochmal diesen ökonomischen Charakter, den du gerade genannt hast.
Magst du uns ein paar konkrete Beispiele geben dafür, was Produkte von euch sind oder Lösungen, über die ihr nachdenkt, die in dieses Sales-Ziel einzahlen würden. Also wir haben verstanden, was ihr tut und du hast so ein, zwei kleine Beispiele genannt, aber was ist das konkret, was du versuchst zu pushen?
Genau, also stellt euch jetzt mal vor dem Auge diesen Kreis vor. Ja, das ist auch das, was wir immer eigentlich zeigen und starten da immer mit dem Thema Design und Rohstoffe, weil es da einfach schon losgeht. Also, welche Rohstoffe werde ich zukünftig denn einsetzen? Und das sind vor allem, wenn wir über Zirkularität sprechen, natürlich rezyklierte Rohstoffe, aber eben auch biobasierte Rohstoffe und zukünftig vielleicht auch mal CO2-basierte Rohstoffe. Die kommen dann eben aus verschiedenen Kreisläufen. Das ist sogar ein Riesenthema, weil natürlich auch die produzierende Industrie dort einen großen Hebel hat, Ressourcen einzusparen. Wie gesagt, das Thema Design, da geht es auch los. Das inkludiert auch Themen wie, kann ich denn vorher schon Dinge in einem Produkt festlegen, die dann am Ende des Lebens zum Beispiel helfen, das Ganze entweder einfacher auseinanderzubauen, dass man es einfacher recyceln kann, dass man es wiederverwenden kann. Dann natürlich das ganze Thema, wenn wir weitergehen in dem Kreis in der Lebensphase von einem Produkt. Da ist zum Beispiel ein großes Geschäftsfeld von uns auch schon immer gewesen, Themen rund um Oberflächenschutz, Fassadenschutz, ne? Also alles, was irgendwie Produkte länger in der Nutzphase hält. Viel im Thema Coatings zum Beispiel, Automobilbereich, genau. Und wenn wir dann weitergehen zum Ende des Lebens, und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo es jetzt am neuesten ist, wo wir dann unterwegs sind, da sprechen wir dann natürlich über das Recycling. Und da ist es jetzt, glaube ich, ganz groß das Thema mit den Partnerschaften. Also wir selber als Evonik sind da kein Recycler. Wir arbeiten aber mit diesen Firmen mittlerweile sehr eng zusammen. Das war vorher auch nicht der Fall. Das muss ich erst mal treffen, das muss ich verstehen, wie wir dann da reinkommen. Also nehmen wir mal, um es das vielleicht ein bisschen greifbarer, das mechanische Recycling. Man hat einen Kunststoff, der kann dann wieder geschmolzen werden, wieder geformt werden. In der Regel ist das Material, aber wenn man das macht, hinterher nicht immer unbedingt in der Performance besser. Das ist das eine, auch wenn wir uns angucken, woher kommen denn eigentlich solche Ströme, sei es nach industriellen Prozessen oder eben wirklich nach dem Endanwender, dann sind die Dinge eben auch einfach mit Schmutz zum Beispiel behaftet. Das muss erstmal gereinigt werden. Also je besser die Qualität reingeht in Prozesse, desto besser kommt sie natürlich auch raus. Da haben wir dann zum Beispiel Zusatzstoffe, die dabei helfen, diese Waschprozesse effizienter zu gestalten. Also zum Beispiel im Verpackungsbereich, da sind dann Drucktinten zum Beispiel drauf. Na, wie kriege ich das wieder runter, damit ich diese Kunststoffe hinterher möglichst gut recyceln kann? Aber dann eben auch in der Kompoundierungsphase, also da, wo ich dann den Kunststoff wieder neu forme, haben wir Zusatzstoffe, die dann helfen, auch wenn da kleine Verunreinigungen drin sind, dass dann die Eigenschaften von diesen Rezyklaten trotzdem so sind, dass man sie halt auch in, vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, hochwertigen Anwendungen wieder einsetzen kann, ne? Also, was wir wirklich vermeiden wollen, ist das Downcycling, weil das bringt nicht viel. Das sind so im Recycling einige Dinge. Und ich sag mal, insgesamt kommt natürlich auch das Thema Geschäftsmodelle mit. Also, wie kriegen wir das denn eigentlich hin, dass sowas sich dann eben auch rechnet am Ende? Mit wem müssen wir das machen? Wie sehen diese Geschäftsmodelle zukünftig vielleicht auch aus? Logistik spielt da eben auch viel rein. Thema Reverse Logistik. Also, wie sind zukünftig die Flüsse einfach auch von Produkten, von Materialien? Wer hat da irgendwie Möglichkeiten dazu beizutragen? Welche Player gibt es schon? Welche müssen neu zusammenarbeiten?
Ich würde gerne an dem Punkt Einfluss auf das Design nehmen, da nochmal zurück. Ich unterrichte Produktentwicklung bei uns unter anderem im MBA und dann ist ein, ne, eine Kernmessage da, das fängt alles, wenn es hinten nicht funktioniert mit dem Recycling und so weiter, war das, ist das Problem vorne entstanden. Und eine Übung, die wir machen, ist alte Elektronik zerlegen, die kannst du jetzt gerade hier nicht sehen, die liegt hinter mir noch auf dem Boden, alte Kaffeemaschinen und so, wo wir sie disassemblen und uns angucken wollen, wo hätte man denn anders entscheiden können? Vielleicht auch nur, damit man das überhaupt einfacher öffnen kann. So. Und das ist ja wirklich noch keine Trennung von Materialien und so weiter. Und all diese Designentscheidungen sind ja nicht, also wenn etwas nicht zu öffnen ist, wenn etwas Single Use ist und so weiter, das ist ja nicht irgendwie ein trauriges Beiprodukt oder ist ja schade, sondern das ist ja eine ganz aktive Entscheidung gewesen, das genau so zu machen. Jetzt habe ich gedanklich die Brücke noch nicht hingekriegt. Wie könnt ihr als Evonik beeinflussen, wie jemand ein Produkt gestaltet, damit es am Ende kreislauffähiger ist?
Genau, also bleiben wir da vielleicht auch im Kunststoffbereich, weil das kann man sich einfach vorstellen. Nehmen wir den berühmten Joghurtbecher. Der hat einen Körper und obendrauf den Deckel. In der Regel sind das zwei verschiedene Materialien. Ein Ansatz ist ja zu sagen, brauchen wir denn wirklich so viele verschiedene Materialien oder können wir das vielleicht reduzieren bis hin zu dem Thema Monomaterial? Und da haben wir zum Beispiel einen Geschäftsbereich, der sich mit dem Thema Adhesives, also Klebstoffe, beschäftigt. Und da wurde zum Beispiel einer entwickelt, der es eben ermöglicht, wirklich dasselbe Material miteinander zu verkleben. Also dieses Design überhaupt erst ermöglicht, damit halt trotzdem weiterhin die ganzen Anforderungen an Qualität und Performance da sind, dann eben wirklich den Herstellern die Möglichkeit zu geben, auch andere Materialien entsprechend einzusetzen.
Das bedeutet aber auch, dass ihr im Kontakt seid mit genau diesen Joghurtherstellern, um die Probleme von denen auch mitzugestalten, mitzulösen und mitzuberaten. Ist das eine proaktive Geschichte oder ist das mehr, dass ihr auch da reingezogen werdet in diese Problemstellung?
Ich würde sagen, am Anfang war das ganz stark, dass wir nach draußen gehen müssen und gucken, mit wem müssen wir denn eigentlich sprechen, um über unsere Möglichkeiten zu informieren. Man denkt vielleicht jetzt bei dem Thema Circularity nicht zuerst an Spezialchemie oder eine Evonik oder generell die Chemie. Das sind ja in der Regel, da liegen ein paar andere Firmen dazwischen. Und diese Verbindungen, die haben sich damals eher, sag ich mal, ausgehend von uns dann aufgebaut. Mittlerweile würde ich sagen, hat sich auch die Chemie ganz gut positioniert, welchen Beitrag sie eigentlich leisten kann. Das heißt, es ist auch immer mehr, dass Kunden oder Partner, die noch keine Kunden sind oder ein bisschen weiter weg in der Wertschöpfungskette sind, auf uns zukommen und sagen, könnt ihr uns da helfen? Wir haben hier eine technische Herausforderung. Was habt ihr für Möglichkeiten? Ja, also, und das geht beidseitig, wie du sagtest, es ist wirklich ein gemeinsames Lernen. Auf der einen Seite versuchen wir halt zu zeigen, was können wir technisch beitragen. Dadurch, dass unsere Produkte halt einfach eigentlich schon immer integrativ in den Produkten funktioniert haben, haben wir da halt auch ein ziemlich gutes Wissen über Wertschöpfungsketten hinweg. Aber umgekehrt, wie du sagtest, eben auch zu verstehen, naja, was soll denn hinterher mal im Supermarktregal stehen? Und vielleicht da auch das Thema, was soll denn mal draufstehen? Also man muss ja auch irgendwie kommunizieren können, was das ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wo die Partner gut zusammenarbeiten können.
Ich beobachte ja zwei Sachen. Einerseits Bestrebungen, Sachen zu vereinfachen, und dann gibt es ja die so Erfolgsgeschichten wie von Frosch zum Beispiel, wo dieser ganze Sprühkopf aus einer Materialklasse in einem Stück recycelt werden kann, wo man vielleicht als naiver Konsument denkt, hoppsa, wie war das denn vorher? Aber also ne, diese Bestrebung. Auf der anderen Seite beobachtet man doch aber auch, dass eigentlich alle oder viele relativ einfache Projekte aus immer mehr Materialien bestehen und immer komplexer und unnötig komplizierter werden, so fühlt es sich zumindest an. Wie nimmst du das wahr? Ist das selektive Wahrnehmung oder
Also, ich würde sagen, zumindest auf die Dinge, die wir draufschauen, ist schon die Bestrebung eher, es weniger komplex zu machen. Es ist halt immer die Frage, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux mit dem Thema Circularity, der erste Gedanke ist in der Regel zu einfach. Und man muss das wirklich am besten anhand auch von Lifecycle-Analysen einmal komplett durchexerzieren, was sind hier wirklich insgesamt gesehen die besseren Lösungen. Und da kann es halt sein, dass es eben nicht immer weniger Material ist, sondern vielleicht andere Materialkombinationen, anderes Design. Das stellt sich dann immer hinterher erst raus. Von daher glaube ich, es ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ne, was sieht man denn eigentlich und was leitet man daraus ab? Das kann sowohl in die eine als auch andere Richtung gehen. Von daher, ja, dieses Komplexe von verschiedensten Wertschöpfungsketten und Produkten ausgehend, macht die Sache nicht einfacher.
Und aus deiner Sicht, es gibt ja verschiedene Treiber für solche Redesign-Bestrebungen, zum Teil diese Manufacturer-Pledges, dass sie bis so und so, bis 2030, 40 so und so viel Prozent Rezyklat einsetzen wollen. So. Das sind große Zahlen, große Pledges und wir sehen aber auch in den letzten Wochen, wie geräuschlos die wieder kassiert werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite Regularien, Ökodesign, Anforderungen, die sich entwickeln und so. Was ist aus deiner Sicht der wirklich Ja, welche dieser Triebkräfte entfaltet am meisten Wirkung?
Das ist auch eine gute Frage und würde ich auch sagen, kommt wieder ein bisschen auf den Markt an. Also ich würde sagen, gerade wenn man so in consumernahe Endmärkte hingeht oder Consumer Products, ist, glaube ich, sehr viel auch den Firmen erstmal in die Hand gegeben, wie sie das entscheiden. Gehen wir in zum Beispiel den Automobilbereich rein. Ne? Du hast gerade Regularien angesprochen, da ist es dann die End-of-Life-Vehicle-Regulation, wo eben genau sowas gefordert wird, wie das denn funktioniert, wie viel Rezyklat muss wo drinne sein, wo kommt das her? Und eben, es heißt dann zwar End-of-Life, aber am Ende geht es da eben auch sehr viel um Designfragen. Da würde ich sagen, gerade bei den Themen sicherheitsrelevante High-Performance-Anwendungen hat Regulation einen sehr hohen Einfluss. Und das wird natürlich gesehen. Man muss dazu halt auch im Kopf behalten, das sind halt alles Wertschöpfungsketten, die sind seit Ewigkeiten perfekt optimiert, so gewachsen in einer linearen Welt. Das braucht natürlich einen Moment, bis man da, sag ich mal, gute Ansatzpunkte findet, dass man das bei gleichbleibender Qualität und allen Anforderungen erfüllt, trotzdem dann umführt in eine Kreislaufwirtschaft. Aber da gibt es auch Beispiele. Also zum Beispiel hatten wir da auch konkret, die ist auch publiziert, von daher kann ich drüber reden, mit BMW ein Projekt gestartet, wo es eben auch darum geht, wo fangen wir denn eigentlich an? Das ist ein sehr großes Konsortium, die sich damit beschäftigen, wo wir dann eben auch wieder zum Beispiel mit Additiven reinkommen in den Kunststoffbereichen. Ist insofern spannend, weil es halt wirklich das erste Mal ist, wo plötzlich solche Engineering High Performance Kunststoffe oder Anwendungen in den Fokus geraten. Von daher würde ich sagen, muss man immer so ein bisschen differenzieren, vor allem nach den Endmärkten.
In dem Video, was ich von dir gesehen habe, war auf der letzten Folie hast du gesagt, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, die Umsetzung von Circular Economy bedarf eines Wertschöpfungskettenansatzes. Und das ist so ein Ding, da ne, komme ich aus dem Nicken nicht raus. Weil wir haben den natürlich bis zum Konsumenten, da gibt es die Idee, ne, einer entwickelt ein Telefon für jemanden und dann richtet sich die gesamte Kette und da seid ihr dann ein Teil davon, richtet sich aus, um diesen Bedarf zu erfüllen. Auf dem Rückweg gibt es das nicht. Ne? Gibt es für einen Teil des Prozesses eine Herstellerverantwortung, die stellen sicher, jetzt ganz einfach und plakativ gesagt, dass Dinge nicht im Wald enden, wie vielleicht früher mal, nicht mit Handys, aber mit Waschmaschinen oder so. Aber dass am anderen Ende der Kette gibt es dann nicht unbedingt bisher so ein definiertes Produkt, an dem sich dann alles ausrichtet. Ne? Da wird reingedrückt und dann wieder ein Teil rausgezogen. Und das ist ja so ein auch. Aus meiner Sicht ein Kernproblem, warum es einfach nicht so gut funktioniert in vielen Anwendungsfällen. So, warum, wer würde sowas koordinieren können? Was muss ich, und das ist jetzt eine riesige Frage für ein Ding, wo du wahrscheinlich jahrelang darüber diskutieren könntest, aber wie kriegen wir das hin, aus dem Rücklauf eine Lieferkette zu machen und nicht so ein, was es jetzt im Grunde so ist, ne? So ein Teil Waste Management, so ein Teil Herstellung, dann so ein bisschen so eine Mischung aus allem. Wer kann das machen und wie geht das?
Genau, das ist eine große Frage.
Ich weiß, aber wir haben
Aber
noch nie so einen guten Gesprächspartner dafür gehabt wie dich, deswegen stellen wir sie jetzt.
ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ne? Also gucken wir jetzt nochmal auf den Eintreiber Regularien. Die zielen in der Regel auf die Inverkehrbringer von Produkten. So, das sind die ersten, die tatsächlich an der Stelle erstmal im Licht stehen, ja, und die müssen das liefern. Die haben dann natürlich auch die Möglichkeit, Vorgaben für die Wertschöpfungskette zu machen. Nur ist das dann genau der Punkt, wo wir halt sagen, da ist es für uns jetzt extrem wichtig, mit in die Gespräche direkt reinzukommen, weil wir dann nur gemeinsam definieren können, was ist denn eigentlich möglich. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt als OEM sage, so jetzt alle müssen bitte nach links laufen. Und dann stellt sich hinterher raus, das geht ja gar nicht. Oder macht eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf einmal doch was ganz anderes als das, was man ursprünglich dachte. Dennoch würde ich sagen, sind zumindest auch nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, bisher schon genau diese Inverkehrbringer diejenigen, die da die größten Möglichkeiten haben, aber eben immer zusammen mit den richtigen Partnern. Das kann dann je nach Markt unterschiedlich sein. Aber ich würde sagen, wenn ein OEM oder ein Brand Owner sagt, ich muss da jetzt was tun und ich gucke mir mal den erstmal einen guten Partner vielleicht aus, mit dem ich das mal spiegeln kann. Und dann gucken wir zusammen, wen brauchen wir denn vielleicht noch dafür und wer kann welche Aufgaben übernehmen, dann wird da auf einmal tatsächlich ein Kreis draus. Ne? Das sehen wir schon. Von daher, Da sagen wir auch immer, eine Evonik ist da jetzt und kann auch gar nicht der Haupttreiber sein, so gern wir das an mancher Stelle wären. Auch Stichwort Austauschplattformen zum Beispiel, ja, Data Sharing, da sind wir auch alle immer nur ein Teil von einem ganz großen. Und auch das sind ja ganze Data-Ökosysteme. Wie bauen die sich denn eigentlich auf? Ne? Und da sieht man das eigentlich an ersten Beispielen schon ganz schön, dass es, ich sag mal, immer einer sehr konkreten Fragestellung bedarf, damit man die adressieren kann. Und von da aus arbeitet man sich dann nach vorne. Aber das ist natürlich auch ein Grund, warum es halt ein bisschen dauert, weil das sind alles Fragen, die man halt nicht von heute auf morgen löst.
Na gut, dann sprechen wir jetzt mal über den großen Elefanten hier im Raum. Ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört die letzten Minuten oder eigentlich die ganze Zeit und auf fast jedem Punkt hätte ich gerne ein Sternchen dran gehangen im Sinne von, ja, wir brauchen Ökosysteme. Und ich weiß, dass das auch ein Herzensthema von dir ist, weil ich das auch schon mal gehört habe auf einem Vortrag von dir. Und alles das, was du heute als Antwort schon gegeben hast zu unseren Fragestellungen, zielt in diese Richtung. Und deswegen möchte ich das mal aufnehmen und einfach nochmal dem Thema eine Plattform geben, einen Raum geben, dass du das mal aus deiner Sicht nochmal kurz beschreibst. Und zwar im Sinne von, wie kommen wir denn dazu hin, wenn nicht so klar ist, wer der Treiber ist, hier und da, dass wir solche Ökosysteme halt aufbauen, dass wir wegkommen von dieser Konjunktivpolitik mehr oder weniger. Ne? Man müsste, man sollte, man könnte. Sind es Netzwerkevents, sind es Lobbyverbände, sind es whatever, keine Ahnung. Was sind so deine Erfahrungen da drauf und wie wichtig ist dir dieses Thema Ökosystem aufbauen?
Ja, ich würde sagen, Ökosysteme vielleicht allen voran ist für mich so eins der größten Themen, tatsächlich jetzt auch unabhängig von der Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, das sehen wir in verschiedenen Bereichen. Aber ist hier natürlich auch ein Paradebeispiel. Also dieser Austausch vor allem eben über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg. Also ich glaube, früher hat man ganz gerne gesagt, gut, wir machen jetzt irgendwie eine Strategie für Firma XY. Wir gucken mal auf uns und vielleicht so ein paar Wettbewerber und dann laufen wir los. Und ich glaube, das ist schon der erste Punkt, wo es mittlerweile anders ist. Es braucht vielmehr diese externe Sicht. Also was passiert da draußen, um das dann nach innen zu holen und sich in diesen Kontext einzuarbeiten und auch seine Position zu finden und vielleicht auch, wo muss ich mich denn da anpassen? Also das ist, glaube ich, schon mal der eine Punkt. Ich bleibe dabei, Regulation ist weiterhin ein wichtiger Aspekt. Wo kommt da die Kollaboration rein? Es ist natürlich im Austausch in Verbänden zum Beispiel. Ne? Also um da einfach auch mit den verschiedenen Firmen, die teilweise, manchmal sind es die Kunden, manchmal sind es die Zulieferer, manchmal sind es auch die Wettbewerber. Aber die sitzen dann da am gleichen Tisch und müssen sich alle die gleiche Frage stellen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied im Vergleich zu davor, wo man natürlich immer ein bisschen gucken muss, mit wem macht man jetzt welche Schritte. Aber es gibt weniger dieses Konkurrenzdenken. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, wo es auch sehr viel um das Thema Mindset geht. Es braucht, glaube ich, einfach auch hinterher die richtigen Leute, die einfach auch sagen, ich nehme das in die Hand und ich treibe das, wohl wissend, dass es kein Quick-Win ist oder halt es vielleicht auch nicht immer so einfach läuft, wie man sich das vorstellt. Und natürlich sind es dann eben auch diese Plattformen, die man irgendwo extern hat. Mittlerweile gibt es davon sehr viele, wo man sich einfach auch branchenübergreifend zu, aber gemeinsam Themen austauschen kann. Ja, und da wirklich ins Gespräch kommt und einfach auch merkt, was sind denn eigentlich die Herausforderungen von den anderen? Das ist manchmal ganz anders, als man sich das vielleicht auch vorher gedacht hat. Oder was weiß man denn auch? Und stellt dann manchmal fest, wie konnte ich denn da nicht hingucken? Ja, das ist ja eigentlich klar gewesen. Und von daher, da muss man dann, glaube ich, auch ein bisschen sortieren, wo man dann seine Ressourcen einsetzt. Also ich glaube, mittlerweile hat man ein sehr großes Angebot, was gut ist, und da einfach ein gutes Verständnis dafür entwickeln und aber eben auch nicht nur für sich selber, sondern auch vor allem intern in der eigenen Firma das Ganze so zu positionieren, dass einfach klar ist, wo da der Mehrwert ist und wie man den dann auch hebt. Also ich denke, das sind verschiedene Bereiche, in denen man einfach parallel aktiv sein muss. Da darf man sich auch nicht verlieren. Aber es gibt da leider nicht die eine Lösung. Ja. Und ich glaube, das, wo es auch spannend wird, ist einfach dieses Thema, wie können wir gemeinsam zum Beispiel konkrete Beispiele auch schaffen? Also wo man auch einfach mal zeigt, das ist zum Beispiel Circularity, so könnte es funktionieren. Diese Räume schaffen, wo verschiedene Firmen an der gleichen Herausforderung arbeiten. Weil das wiederum auch eine Plattform gibt für das ganze Thema Kommunikation, natürlich sowohl in der Industrie, aber eben auch zu anderen Stakeholdern, eben genau rein auch in die Politik. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Verständnis aufzubauen. Auf der einen Seite sehr hochkomplexe Technologien, auf der anderen Seite aber auch, was können wir denn eigentlich als Europa zum Beispiel an der Stelle auch erreichen? Wie kommt das zusammen und wie können wir das Ganze, ja, ich sag mal, schon so gestalten, dass es auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist.
Jetzt hast du über Ökosysteme gesprochen, im Allgemeinen auch über Circular Economy und was in Zukunft halt gemacht werden soll, gemacht werden muss in einer kollaborativen Welt. Jetzt leben wir aber gerade in einer Zeit, in der es geopolitisch ein wenig rückwärtsgewandt aussieht, in vielen Bereichen. Soll heißen, wir sind mittlerweile so ein bisschen in der Politik der Rückwärtsgewandtheit angekommen, indem wir halt viele Sachen wieder in Frage stellen, die wir mal definiert haben. In dieser Ambitextrie, oder andersrum, in dieser Welt, die sehr paradox ist, diese Ambitextrie zu bewahren, nämlich auf der einen Seite wirtschaftlich zu sein, also das Basisgeschäft, das, was man heute noch hat, in irgendeiner Art und Weise noch so zu verteidigen, dass man damit auch noch Geld verdient, um eben den Transformationsschritt in die neue Welt halt auch mit zu finanzieren. Das ist nicht leicht für Unternehmen. Und ich denke mal, auch bei Evonik bist du auch diesem Dilemma ausgesetzt, diesem Spannungsfeld. Kannst du uns vielleicht auch nochmal da erklären, wie du mit diesem Thema halt umgehst, sowohl auf der einen Seite in die Zukunft gerichtet zu denken natürlich und auf der anderen Seite wohlwissentlich zu wissen, ja klar, wir haben ein Tagesgeschäft und das Tagesgeschäft ist auch dasjenige, was uns die Zukunft finanziert.
Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da kommt einfach das Thema auch wieder rein, dass wir halt das Wort Economy in Circular Economy groß schreiben. Und zwar egal, ob wir über heute oder in 10 Jahren reden. Wir sagen immer, wenn wir sagen, es ist Economy, dann müssen wir halt auch in der Währung reden. Das ist dann in der Regel ein Euro, ein Dollar, you name it. Aber man kann, glaube ich, versuchen, wohl wissend, dass das nicht immer genau dann trifft, aber das tun andere Businessmodelle auch nicht. Aber ein Gefühl dafür zu bekommen, wo gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt über wirklich aktuelle Zeiten reden, Kosteneinsparungspotenziale. Ja, das sind Dinge, die sind direkt verständlich, die kann man in der Regel auch ganz gut dann umsetzen und man hat direkt einen Effekt für das Geschäft. Also diese Möglichkeiten aufzeigen und dann eben auch umsetzen. Das ist, glaube ich, das, was momentan am besten geeignet ist, um so ein bisschen diese Spannung, die du gerade beschrieben hast, von heute habe ich aktuell Tagesgeschäft und ich muss Kosten einsparen, und dieses manchmal vielleicht nice to have im Kopf oder nicht mal nice to have, sondern einfach, es ist halt erst morgen brennend und ich habe heute andere brennende Themen, das zusammenzubringen. Aber ich meine, man kann dann entscheiden, entweder ich mache halt heute nichts und zahle dann halt dafür morgen das Doppelte. Auch die Strategie kann man machen. Ich glaube, man sollte sich einfach nur in jedem Fall sicher sein, warum man eine gewisse Entscheidung getroffen hat. Wie die dann ausfällt, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber ich würde sagen, dieses Thema, sich einfach bewusst sein, in welchem Spannungsfeld man da unterwegs ist und welche Konsequenzen es trägt, das ist das Wichtige, wenn wir über heute reden.
Wenn man sich so anguckt, wo Kreislauf schon gut funktioniert, dann ist so mein Gefühl, oder besser funktioniert als in anderen Anwendungen, ist mein Gefühl, dass dafür immer erforderlich ist, dass der OEM quasi niemals sein Material loslässt oder zumindest schnell wieder in die Finger kriegt. Mein Gefühl ist, dass da, wo es offene Systeme gibt, wo also ganz, ganz viele OEM ihre Sachen letztlich reinkippen und man hinterher versucht, wieder Sachen rauszusortieren und sauber zu kriegen, dass es nicht so gut funktioniert. Ist jetzt eine Frage in die Glaskugel so ein bisschen zu schauen, aber wäre deine Einschätzung oder deine Erwartung, dass wir solche offeneren Systeme irgendwann so gut getweakt kriegen, dass da wirklich ein Kreislauf geschlossen werden kann? Oder ist die Zukunft eher oder ja, die erfolgsversprechende Strategie auf Produktebene einfach zu versuchen, das Ding in den Händen zu behalten, bis es dann tatsächlich wieder zurückkommt?
Ja, auch eine gute Frage. Also auch da würde ich wieder sagen, das kommt auf den Markt drauf an. Also es gibt also das einzige, sag ich mal, aktuell wirklich funktionierende geschlossene Kreislaufsystem sind eigentlich die Getränkeflaschen. So, das kann man, glaube ich, so erstmal stehen lassen und vielleicht auch da einfach noch der Punkt dazu, wenn man sowas baut, dann sollten die Materialien eben auch wirklich in diesen Kreisläufen bleiben. Man sieht beliebte Beispiele manchmal, ja, dann ist die PET-Flasche plötzlich in einer Einkaufstüte oder in einem Sitz oder wo auch immer. Das wäre dann halt genau nicht Sinn der Sache, sondern wenn es möglich ist, diese Kreisläufe eben auch geschlossen lassen. Das ist, wie du sagtest, natürlich jetzt in der Regel nicht so ganz einfach. Ich glaube, es müsste irgendwie darauf hinauslaufen, dass man den Firmen, die da auch schon seit Ewigkeiten irgendwo in den Märkten aktiv sind, zwar Ziele setzt, aber wie sie da hinkommen, einen gewissen Spielraum lässt. Und es muss natürlich hinterher die Qualität stimmen, es muss die Performance stimmen. Aber wenn wir einfach auf Zahlen gucken, die heute verfügbar sind, dann sind einfach Rezyklate extreme Mangelware. Und die werden auch in Zukunft jetzt nicht die Mengen erreichen, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, schon da merkt man, man kann gar nicht überall sagen, das muss jetzt hier ein geschlossener Kreislauf sein. Das heißt, das eine ist, wie gesagt, dieses Thema, wie erreiche ich Ziele, vielleicht da eine gewisse Variabilität drinne lassen. Auf der anderen Seite aber einfach auch eine Zeitlinie einziehen. Also wenn ich sage, heute sind gewisse Technologien oder Arten, wie wir das tun, gut, dann müssen die das nicht zwangsläufig in 10 Jahren noch so sein, sondern wie ist wirklich dieser Transformationspfad zu bewältigen mit auch einem klaren Ziel, dass man natürlich irgendwo im Best Case gerne zu solchen geschlossenen Kreislaufen kommen möchte, aber auch einfach ein bisschen realistisch ist, an welcher Stelle ist es denn möglich und wo auch einfach nicht. Und ich glaube, da ist auch wieder das Thema Wettbewerbsfähigkeit auch im globalen Zusammenhang zu sehen. Da muss man auch einfach schauen, wie wir das Ganze ermöglichen, unter welchen Bedingungen.
In welcher Branche funktioniert das denn aus deiner Sicht schon am besten? Also wo sind so die Beispiele? Du hast jetzt von den Flaschen gesprochen, klar, das ist ein Monomaterial und da ja, fragte man sich ja nach der großen Kampagne des Discounters vor einem Jahr. Also haben sich tatsächlich viele Leute aus meinem Umfeld, die wissen, dass ich da ein bisschen mit arbeite, eher gefragt, was denn vorher damit passiert, wenn das jetzt so groß beworben wird mit einem der größten Celebrities in Deutschland. Aber wo aus deiner Erfahrung ist das vielleicht auch leichter, aber welche Branche ist der Vorreiter?
Tja, also ich würde sagen, wahrscheinlich auch einfach vor dem Hintergrund Regulation auch wieder, glaube ich, sehen wir im Verpackungsbereich viele Ambitionen, die da halt auch in die Richtung gehen, verschiedene Aspekte von Circularity zu adressieren. Einfach weil, ich meine, auf der einen Seite, wofür haben wir Circularity? Auf der einen Seite soll die Nutzung von endlichen fossilen oder sonstigen endlichen Ressourcen einfach minimiert werden. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich keine Belastung der Umwelt haben. So. Und wenn man sich dann diese Ströme anschaut, wo das vielleicht auch Extrembeispiele sind, vielleicht gar nicht mal Volumen oder massenmäßig, sondern einfach, weil man merkt, die Auswirkungen sind so groß. Das sind auch, glaube ich, die, wie gesagt, Stichwort Verpackung, wo wir das am ehesten sehen. Wenn wir dann auch noch mal reingucken, zum Beispiel, du hast es vorhin auch schon angesprochen, das Thema Eco-Design Regulation. Da sehen wir ja auch mittlerweile schon eine Priorisierung von Produktklassen, die anscheinend, das muss man dann genauer angucken, aber anscheinend ja da auch große Potenziale birgen, das Ganze besser zu machen. Ich glaube, das sind dann auch Bereiche, wo man in Zukunft viel sehen wird. Ne? Und das muss man dann austesten. Ich glaube, auch da wird man wieder lernen. Aber das wären so, glaube ich, die Ecken zum Draufgucken. Und ich glaube, Beispiele sieht man über verschiedene Firmen hinweg. Wir selber haben auch zum Beispiel das Thema mit den Polyurethan-Matratzen adressiert. Einfach vor dem Hintergrund, dass es halt einfach unfassbare Mengen sind. Auch da wieder kann man sich die Frage stellen, ja, was passiert denn dann sonst eigentlich damit aktuell? Ja, und die Antwort ist halt leider nicht die, die man gerne hätte. Und wie kann man sowas halt auch, weil die Materialien gut sind, weiterhin nutzen. Nur es sollte halt am Ende des Lebens eines Produktes anders laufen.
Zum guten Schluss noch eine Frage in die regulatorische Schiene halt hinein, so ein bisschen in die Zukunft gesprochen. Und zwar einmal aus Evonik-Sicht und einmal aus deiner persönlichen Sicht. Was sind denn so Next Steps in der Regulatorik, die du dir wünschen würdest, die sehr viel Impact bedeuten, und zwar positiven Impact, ne? Weil wir haben gerade, ich habe es gerade schon in einer Frage mal verlauten lassen, wir sind sehr rückwärtsgewandt in vielen Bereichen. Die Regulatorik hat auch einen negativen Touch bekommen, hier und da vielleicht auch ein Stück weit zurecht, aber im weitesten Sinne überhaupt nicht. Aber was würdest du dir aus Evonik-Sicht und vielleicht auch aus persönlicher Sicht wünschen in dem Bereich, wo auch die Regulatorik vielleicht ein bisschen mehr Gas geben sollte oder vielleicht gibt es auch ein Thema, worüber sie überhaupt mal nachdenken müsste, was einen riesen Impact hätte?
Ich glaube, wenn wir auf Regulatorik gucken, ist sie einfach momentan sehr fragmentiert. Das ist auch einfach historisch gewachsen. Alles wurde früher halt in einer linearen Welt geordnet. Und jetzt treffen sich Dinge plötzlich. Und ist mal so ein Beispiel, was wir oft bringen. Es gibt eben einen Unterschied zwischen der Produktwelt und es gibt dann die Abfallwelt. Und an dieser Grenzfläche gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragestellungen. Ja, also wann ist etwas Abfall? Wann ist es ein Produkt? Was hängen damit für Auflagen zusammen? Wann kann ich was denn eigentlich wie benutzen? Ich glaube, da wäre es extrem hilfreich, wenn man das vielleicht auch anders denken könnte vor dem Hintergrund, gibt es zukünftig überhaupt noch Abfall oder sind es einfach Ressourcen? Wie kann ich da auch erleichtern, dass eben verschiedene Länder über Grenzen hinweg auch solche Güter handeln und miteinander benutzen können? Auch da hängen ganz viele Dinge dran, weil wir natürlich auch da fragmentierte Vorgaben in den verschiedenen Ländern wiederum haben. Ich würde mir auch wünschen, dass man von dem momentan doch sehr detailreichen, sehr detaillierten technischen Fragestellungen ein bisschen wieder sich rausnimmt und nochmal das größere Ganze anguckt. Wo will man denn eigentlich hin damit? Auch vor dem Hintergrund, sag mal, der ganzen globalen Aktivitäten, die aktuell passieren, dass man einfach mal schaut, was ist jetzt noch sinnvoll und wo ist es irgendwie wirklich vielleicht auch ein bisschen zu sehr vorgegeben oder zu sehr hinterfragt, was denn da eigentlich gemacht wird. Und ja, ich glaube, das wären so Beispiele.
Sehr gut. Nina, ganz vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Das klingt auf jeden Fall nach einer Aufgabe, die gar nicht so einfach in Worte zu fassen ist und äußerst herausfordernd und wichtig. Viel Erfolg weiterhin. Und ja, vielleicht sprechen wir uns einfach in ein paar Jahren wieder und schauen mal, wie circular das alles geworden ist.
Ja, danke, das wäre wahrscheinlich spannend. Ich danke euch ebenso.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.